Sem Woll, ein Podcast des Osttiroler Bote mit Dieter Meier-Hassler und Michael Ecker.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sem Woll, der Podcast für Osttirol vom Osttiroler Bote. Ich bin Ecker Michael, der Chefredakteur des Osttiroler Boten, und mir gegenüber sitzt wie immer der Dieter Meier-Hassler, Kolumnist des Osttiroler Boten. Grüß dich, Dieter.
Servus, Michael.
Wir nehmen heute die 30. Episode auf, wieder ein kleines Jubiläum. Und was mich ganz besonders freut, unsere 29. Episode, nämlich mit dem Titel Wer war Hermann Walder, wo wir ja den Walter Wiedemeyer zu Gast gehabt haben. Das war unsere erfolgreichste Episode der recht jungen Sem-Woll-Geschichte. Hast du damit gerechnet?
Ja, schon, es ist natürlich ein starkes Thema. Erstens natürlich das Wilderer-Thema ist stark. Der Hermann Walder war eine bekannte Persönlichkeit in Osttirol und vielleicht auch ein bisschen umstritten und faszinierend. Es gibt Bücher, es gibt Dokumentationen über den Hermann Walder. Da dürfte man wahrscheinlich über die Bezirksgrenzen hinaus auch deutlich Hörer gewonnen haben, nehme ich mal an. Deswegen ist für mich eigentlich fast klar gewesen, dass wir da ein bisschen breiter streuen als üblich.
Es sind ja immer so Menschen, die ein bisschen, wie soll ich sagen, die polarisieren, oder? Die für besonders viel Aufmerksamkeit sorgen. Und einer von diesen polarisierenden Persönlichkeiten ist der Florian Andreas, der, wie nennt man? Sänger, ja. Musiker.
Musiker schon, oder?
Ja, er hat aus seiner Sicht das Genre Alpentechno etabliert. Und wir haben gesagt, wenn es ihm gelingt, tausende Menschen aufs Zettersfeld zu locken, dann knallt man auf die Titelseite. Und es ist, wie man sieht, ist ihm gelungen. Dieter, warst du auch dabei am Zettersfeld? Das war ja eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sein, das Gesprächsthema in der vergangenen Woche in Osttirol.
Also ich war nicht dabei, muss ich jetzt vorausschicken, für mich, und ich hoffe, er prügelt mich nicht dafür, war ja, was ich auch, was optisch ein bisschen Ähnlichkeit hat, war ja der Osttiroler Gabalier, derweil machte ja eigentlich schon...
Naja, er hat ja lange Zeit sich sogar als Gabalier-Double verkauft und insofern passt der Vergleich ja.
Oder? Aber er hat ja mittlerweile, glaube ich, seinen eigenen Stil gefunden, weil er ja sein Alpentechno macht. Und ich weiß nicht, komponiert er selber oder hat er im Hintergrund jemanden,
was das macht? Das weiß ich nicht, aber ich habe heute beim Fahren in die Arbeit, habe ich mir so ein Lied angehört, Dorflegenden nennt sich das. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich wäre es schon spannend, wenn wir ihn mal in den Podcast einladen würden und mit ihm über seinen Werdegang und seine Karriere sprechen. Was
sagst du davon? Das ist sicher eine super Idee, weil ich war eben nicht oben, aber ich habe natürlich doch einen relativ großen Bekannten- und Freundeskreis. Und ich glaube, auf dem Facebook oder Instagram und WhatsApp-Status habe ich mindestens 10, gefühlt waren es Hunderte, aber sie werden es natürlich nicht gewesen sein, aber wirklich 10 oder Dutzend, über ein Dutzend Leute, was über ein Konzert waren und dieses Konzert in ihren Status auch geteilt haben, Bilder und Videos davon. Also er war, auch da habe ich mitgekriegt, es muss ein unheimlich starkes Thema sein und er muss gerade in Osttirol und Oberkärntenraum eine unheimlich sehr treue und große Fangemeinde haben.
Du hast recht, Dieter. Und mir als Chefredakteur ist ja ein Anliegen, dass wir im Osttiroler Boten auch Osttiroler Themen setzen und auch eine gewisse Themenführerschaft in Osttirols Medienlandschaft haben. Und aus diesem Grund habe ich in der vergangenen Woche Landeshauptmann Anton Matle zum großen Interview getroffen. Es ist ein zweiseitiges Gespräch geworden. Also tatsächlich muss ich sagen, habe ich 9 Seiten Skript gehabt.
Wow.
Und hab's dann tatsächlich runterkürzen können und es sind doch so ziemlich alle wichtigen großen Themen des Bezirks kommen darin vor und wir haben uns schon gedacht, dass es eigentlich gescheit wäre, das Interview jetzt ein bisschen zu analysieren und einzuordnen und zu schauen, wo bei den großen Themen im Bezirk die Reise hingeht.
Was ich dich jetzt fragen möchte, weil du sagst, 9 Seiten Skript, hast du ein paar Fragen weglassen müssen und was geht da eine Frage ab?
Was? Im Großen und Ganzen war es so, dass ich stark eingekürzt habe in den Antworten. Eine Frage und eine Antwort habe ich gestrichen, nämlich das war, ich habe sie deshalb gestrichen, weil es eine bundespolitische Frage war. Und zwar ist es da darum gegangen, dass ich den Landeshauptmann damit konfrontiert habe, dass der Sebastian Kurz ja immer wieder irgendwo in den Medien rumgeistert und dass es Gerüchte um ein Comeback gibt, oder? Und ich habe mir es dann eigentlich nicht verkneifen können, den Landeshauptmann zu fragen, was er jetzt dazu sagt. Ob er sich ein Comeback vom Sebastian Kurz vorstellen kann.
Lüften wir das Geheimnis in unserem Podcast?
Sollen wir es lüften?
Wohl, das war
doch, extra nochmal.
Das war doch recht spannend, wenn wir dass man quasi für die Podcast-Hörer was haben, was in der Zeitung mal nicht war oder die Ergänzung. Aber ich verstehe die, weil im Prinzip ist es ja kein Tiroler und schon gar kein Osttiroler-Thema.
Nein, ich habe mir gedacht, die Frage kann man am ehesten streichen und es war so, der Landeshauptmann hat dann gesagt, ja, für ihn ist der Sebastian Kurz schon eine schillernde Persönlichkeit der österreichischen Politik und er glaubt, dass er Erfolg gehabt hat. Aber dass jetzt eben der Christian Stocker Bundeskanzler ist und dass der Stocker der richtige Mann für die derzeitige oder für die aktuelle Zeit ist, auch um die Reformen voranzutreiben. Und insofern Christian Stocker und nicht Sebastian Kurz. Wobei, wenn wir jetzt schon bei diesem Thema sein, dann würde ich es nicht ungern doch noch ein bisschen näher bearbeiten. Dieter, glaubst du persönlich ein Comeback von Sebastian Kurz?
Ich werde es jetzt auch politisch formulieren. Vor einem Jahr hätte ich es noch ausgeschlossen, mittlerweile schließe ich es nicht mehr ganz aus. Es ist ganz schwierig, ob jemand überhaupt in Österreich weg sein und wiederkommen kann. Ich meine, der Haider hat es irgendwie gemacht, aber der war ja nie ganz weg. Ist in Kärnten Landeshauptmann geblieben, ist dann in die Bundespolitik zurück. Der Kurz hat sich ja komplett verabschiedet von der Politik. Es hat es in Österreich noch nie gegeben. In Kurz traue ich es aber zu und vor allem eins unterstelle ich ihm, er hat wahrscheinlich wirklich den Willen wiederzukommen, weil er hat mit sehr Vehemenz dafür gekämpft, dass sein Prozess, dass er da freigesprochen wird, dass er da rehabilitiert wird, was ihm ja fast gelungen oder mehr oder weniger gelungen ist. Und so wie er sich auf Facebook, ich folge ihn auf Facebook, er ist sehr aktiv.
Echt, ist er dort aktiv?
Er ist sehr aktiv.
Er ist ja tatsächlich im medialen Kontext relativ aktiv. Also ich glaube, gestern oder vorgestern ist in der Presse ein großes Interview erschienen, wo er tatsächlich relativ umfassend über den Iran-Konflikt spricht. Und er gilt ja auch ein Verteidiger der Trump-Politik in Europa.
Eben, und Gott, wenn ich jetzt Unternehmen, wenn ich Geschäfte machen will, muss ich nicht so politisch agieren, wie er tut. Ich meine, es kann natürlich seine Sehnsucht sein, er ist ein politischer Mensch, wie immer wieder in Rampenlicht zu stehen. Aber ich glaube, also die Wahrscheinlichkeit ist groß. Die Frage ist, ob es ihn lässt, ob die eigene Partei...
Naja, ich habe eher Spekulationen aus dem Umfeld gehört, dass er nicht für die ÖVP antreten könnte, sondern mit einer eigenen rechtskonservativen Liste, der dann vielleicht 10-15% machen könnte und er könnte dann vielleicht sogar den Kickel zum Kanzler machen. So die Gerüchte in der innenpolitischen Bubble.
Okay, ich meine, das sind wir jetzt in der Partie, aber wenn er das macht, dann muss er von Kickel einen Dienstwagen kriegen und eine Dienstwohnung, weil dann spaltet er die ÖVP und macht wirklich den Kickel zum Kanzler. Aber ob das klug ist, ist eine andere Geschichte.
Wir wollen zurückkehren zu den eigentlichen Themen, zu den eigentlichen Osttiroler-Themen. Dieter, du als fleißiger Leser des Osttiroler Boten, nehme ich an, hast das Interview zur Gänze gelesen. Erzähl, was war für dich die Passage, wo du gesagt hast, das war jetzt das Spannendste aus deiner Sicht?
Es ist schwierig, aber mir hat gefallen, dass du doch relativ viel gestreift hast und für mich natürlich die ganz wichtigen Themen, unseren Direktzug.
Würdest du sagen, der Direktzug ist für dich aktuell das wichtigste Thema in Osttirol?
Nein, aber Direktzug und Krankenhaus, hätte ich gesagt, ich hätte es beide nebeneinander genannt, lass mir das so noch sagen. Das war für mich das Spannendste. Es ist auch das regionalwirtschaftliche Programm, was du auch gesagt hast.
Nein, aber
das ist für mich, da fällt mir einfach die Spannung dahinter.
Aber dann gehen wir gleich zu diesem Thema Direktzug. Und bevor wir jetzt anfangen zu diskutieren, möchte ich eine Anekdote aus dem Redaktionsalltag einbringen, die tatsächlich in der vergangenen Woche so passiert ist und wo ich auch überlegt habe, ob ich sie im Interview mit dem Landeshauptmann anbringen sollte. Nämlich hat sich ein Herr aus dem Villgraten, ziemlich markanter Dialekt, bei mir gemeldet. Und dann sagt er mir, dass er mit dem Angebot unzufrieden ist. Eigentlich ist er mit dem Direktbus unzufrieden und hat schon auch berechtigte Kritik geäußert. Und dann sagt er, ja, er hat jetzt fürs Klimaticket Tirol die Vorschreibung gekriegt, 590 Euro sind zu zahlen. Und dann hat er mir erklärt, er hat nur 500 eingezahlt. Er wollte quasi
ein Rabatt holen.
In der Stadt würde man sagen, ja, klassischer Oberländer. Er wollte.
Schade.
Und dann sagt er zu mir, ja, wissen Sie, das muss man ja nicht schreiben. Ich hatte das schon für mich behalten. Und dann, wenn ich sage, ich wär aber natürlich ins Interview mit dem Landeshauptmann einbringen, dass es tatsächlich Kritik gibt und dieser Herr aus dem Vilgraten, ich hoffe, dass er mittlerweile die restlichen 90 Euro für das Klimaticket Tirol bezahlt hat, damit er dann wieder mobil ist. Aber der ist ja nicht der Einzige. Und ich habe dann dem Landeshauptmann schon die klare Frage gestellt. In unserer Redaktion melden sich wöchentlich Menschen, die mit der ÖV-Anbindung nach Innsbruck unzufrieden sind. Können Sie das nachvollziehen?
Ich habe das gelesen und er sagt dann, es ist gespalten und da.
Boah, zu einem gewissen Grad, aber glaube ich, recht hat.
Nein, also ich muss ein Unrecht geben, weil wir haben einen eigenen Podcast drüber gemacht, wir haben drüber geschrieben.
Ja schon, aber nur weil wir zwar der Meinung sind, dass der Direktzug super ist, es gibt trotzdem Leute, die vom Angebot des Direktbusses überzeugt sind, weil zwar können sie bei der Klinik aussteigen, müssen sich kein Taxi mehr nehmen und können auf der Haltestelle im Buschertal einsteigen, also das würde ihm nicht, also ich glaube schon, dass er da recht hat, dass es eine Fangemeinde gibt.
Vor 2 Jahren war die relativ groß, aber man, da kann jetzt der Bus indirekt was dafür, aber natürlich ist in den letzten 1,5 Jahren, deswegen hat es auch danach massive Kritik gegeben, wir haben einen Leserbrief veröffentlicht, der war auch in anderen Medien drin, durch die Baustellen in Südtirol und durch die Olympiade und so weiter, hat der Bus natürlich im vergangenen Jahr brutal oft und sehr oft brutale Verspätungen gehabt, was er die Jahre davor kaum gehabt hat, muss man dazu sagen. Da war schon wirklich in gute 3 Stunden draußen und voriges Jahr haben sich die Verspätungen und die Probleme ja gehäuft und damit ist, glaube ich, auch die Zufriedenheit gesunken. Weil viele Leute, wenn da nicht schlecht wird im Bus und du bist 3 Stunden mit dem Bus draußen oder 3 Stunden mit dem Zug, ich kann dafür vor der Tür einsteigen, dann bin ich dafür.
Ja, aber ich glaube, wenn in der Früh da mit dem um halb sechs war, der in Lienz weg, oder? Und bei uns ist er dann um 6 oben in Siljan und um kurz nach 6. Mit dem, glaube ich, komme schon in einer vernünftigen Zeit nach Innsbruck.
Da, ich habe nur gesagt, aber im letzten Jahr haben sich die Verspätungen wirklich gehäuft. Ja. Der eine hat das ja akribisch aufgezeichnet, was da alles war, dass er Leute hinten gelassen hat und so weiter und so fort. Ich glaube einfach, klar, er will natürlich seinen Bus verteidigen. Gelten lasse ich es immer noch. Ich muss mich wiederholen, weil ich sage, es ist kein Platz auf dem Gleis. Ich sage, ob jetzt die Spolzen umsteigen in Freizeitfest oder die Lienzner, der Zug braucht gleich viel Platz. Die Südtiroler wählen es nicht und die Nordtiroler wählen sich mit den Südtiroler
nicht. Ja, das ist ja das Thema. Und da war eigentlich ganz lässig, dass ich in jüngerer Vergangenheit, wie lange ist das jetzt her? 1,5 Monate circa, wo ich mit der Elisabeth Planik ein größeres Interview gehabt habe. Und eigentlich decken sich ja ein bisschen die Themen, was wir besprochen haben, nämlich mit der Elisabeth Planik habe ich auch den Direktzug besprochen. Und der hat dann gesagt, dass man wahrscheinlich mit den Italienern verhandeln muss, wenn die Südtiroler nicht wollen. Und ich habe auch den Landeshauptmann dann konfrontiert. Wir haben da natürlich ein bisschen provokant gefragt, ja, hintergeht man nicht die Südtiroler, wenn man jetzt mit den Italienern spricht. Und dann hat er aber schon gesagt, dass für ihn der Arno Kompatsch, also der Südtiroler Landeshauptmann, ein wesentlicher Ansprechpartner ist. Wie siehst du das? Soll man tatsächlich zu den Südtirolern sagen, okay, wenn ihr nicht wollt, dann, liebe Kollegen, reden wir mit Rom.
Rein theoretisch schon, praktisch glaube ich, wenn Tirol selbstbewusst genug auftreten würde und mit denen ganz klar verhandelt, sogar ihr macht, wir haben ja auch den Südtirolern die Buschertaler, Osttiroler Buschertal übergeben, von Lienz bis Innichen fahren ja die Südtiroler. Wir haben denen ja sehr viel Hoheit auch über unser Gleis gegeben und ich glaube, das könnte man seinen zumindest teilweise da wegnehmen und ich glaube auch ein Kompatsch und auch eine Südtiroler wären da verhandlungsbereit. Vor allem bin ich mir gar nicht sicher, ob das wirklich so notwendig ist, auch Direktzüge von Bozen nach Innsbruck. Ich würde da gerne mal wissen, wie stark der Zug frequentiert ist. Da haben wir in Osttirol gar keine Ahnung. Ich kann es überhaupt nicht beurteilen, wie stark das ist. Und wenn man will, glaubt man, bringt man die Südtiroler dazu, dass sie uns die Randverbindungen dann in der Früh um 6 und dann auf Nacht uns an Osttiroler Zug abtreten.
Aber was vielleicht auch eine Rolle spielt, im Südtirol wird ja gerade nördlich von Brixen die Rickertalschleife gebaut, oder? Und wenn wir ganz ehrlich sein, dann ist das kein Vorteil für uns. Tatsächlich, gell? Weil du fährst jetzt zuerst quasi nach Brixen runter und dann wieder auf.
Ich meine, es sind aber nur 15 Kilometer, glaube ich, was er weiter fährt. Aber wir fahren, es wird ein bisschen weiter. Aber die Strecke wird weiter.
Also, dass das Projekt jetzt uns näher wieder einen Direktzug bringt, ist glaube ich nicht, gell?
Das Problem ist, dass wir, außer wie Osttiroler den Direktzug ja keiner will. Die Südtiroler interessiert es natürlich nicht, die Nordtiroler interessiert, da stelle ich es ihnen jetzt einfach, interessiert das auch nicht wirklich.
Naja, aber die Elisabeth Planig zum Beispiel sagt, dass es schon den Willen ergibt.
Wer hat den Willen?
Das hat
sie. Ja, sie hat es im Interview gesagt, aber das glaube ich ist jetzt für Sie. Ich schätze die Frau Bürgermeisterin sehr, aber der Verkehrslandesrat ist ein Roter. Also wenn da ein Wille wäre, könnte man schon härter verhandeln mit den Südtirolern. Und wie schon gesagt, ich habe mit Eisenbahnern geredet für meine Geschichte damals. Und es wäre von der Logistik kein Problem zu sagen, man führt zwei Züge so, dass die Südtiroler in Franzensfeste umsteigen und nicht die Osttiroler, wenn man das wirklich wollte. Das müssen natürlich die Südtiroler wollen und wir wollen. Aber das ist ja egal. Aber wir sind ja in einer Zeit, bitte, wo wir reden. Man sieht das ja jetzt nach Innsbruck und halt nach Graz. Jetzt haben wir ja bald schneller in Graz als wir in Innsbruck mit dem Zug. Innsbruck-Lienz sind 200 Kilometer. Das soll eigentlich ohne einen Höchstgeschwindigkeitszug mit einem ganz normalen Zug eigentlich in gut zwei Stunden zu erledigen sein und nicht drei Stunden und länger. Und da, glaube ich, ist das Problem. Und wenn wir wirklich eine Verkehrswende haben wollen, sollten die Sachen halt dazukehren. Da sollten wir halt von der Straße wegkommen. Ich glaube, da geht's ja ganz klar um eine politische Botschaft. Und da fällt mir ein bisschen noch der Wille. Und der Landeshauptmann, so sehr ich ihn, auch ihn schätze, weil er ist ein unheimlich ungämlicher Mensch, und auch bemüht, glaube ich, für sein Land das Beste zu tun. Aber auch da macht er sich ein bisschen zu einfach. Und ich glaube, das Problem ist, dass die Osttiroler natürlich auch nur ein gewisser kleiner Teil wirklich vom Zug abhängig sein. Und deswegen, mir fällt da ein bisschen der Zug dahinter, das wirklich zu verbessern.
Ein schönes Wortspiel. Nachdem ihr weiß, dass dieses Thema sehr viele Menschen in Osttirol beschäftigt und dass das immer wieder aufkocht, weil den Zug gibt es ja jetzt 13 Jahre schon immer, gell? Und ein Thema, das eigentlich 13 Jahre im Leben erhalten wird, das muss die Leute wirklich beschäftigen, oder? Sonst wär's längst schon vergessen und vom Tisch. Und deshalb habe ich dann bei dieser Frage schon ein paar Mal nachgehakt und haben zu guter Letzt dann noch gefragt, ist es noch ein Ziel für die laufende Regierungsperiode, den Direktzug mit allen Mitteln zurückzuholen? Und dann sage ich, wenn man sich die Situation auf der Schiene in Südtirol anschaut, muss man feststellen, es ist unrealistisch, dass es in diesen verbleibenden 1,5 Jahren gelingt. Da habe ich mir gedacht, das ist ehrlich, oder?
Weil
er könnte jetzt auch sagen, wir werden alle möglichen Mittel versuchen, damit wir es umsetzen, aber er sagt ehrlich, es ist unrealistisch. Das hat man irgendwie, hat man das
dann also gefallen. Ich sage, da ist der Donne Madler ist das recht gut. Ich habe ja bei der 350-Jahr-Feier von meinem Betrieb, da war er noch Landesrat, noch Lichtlandeshauptmann, bin ich auf seinen Tisch zu sitzen gekommen. Und da haben wir natürlich im Privatgespräch genau über das geredet und der hat damals genau das Gleiche gesagt. Er hat gesagt, das wird sie nicht spielen in den nächsten 5 Jahren. Und da bleibt er seine Linie so gesehen treu, wie du sagst, ist wenigstens ehrlich und geradlinig. Und das ist schon besser, als wie so scheinheilig umreden. Da bin ich bei dir. Und ich hoffe halt ganz schwer, und das hat auch die Planik in Aussicht gestellt und alle, dass wenn die Riga-Schleife und das als alle Baustellen unten beendet sein, dass dann ab 28 dann das wieder Thema werden sollte.
Jetzt habe ich übrigens in der Zwischenzeit recherchiert, wen die Elisabeth Planig genannt hat, wer jetzt auch für den Direktzug ist, und sie hat tatsächlich den Michel Ebner von der Handelskammer Südtirol genannt und die Frau Stock, die Vorständin der österreichischen Bundesbahnen. Also zwar nicht ganz unwesentliche Player in der ganzen Thematik. Dieter, aber wir wollten eigentlich ein Interview analysieren und nicht eine Zugdebatte führen, den wir schon einmal geführt haben.
Für mich war es ganz spannend, damit ich jetzt ganz schnelles Thema wechsle, auch das Krankenhausthema. Er hat ja sicher recht, er sagt mir 25%, glaube ich, ist der Kern der Patientenanteil. Nur weil ich jetzt einen Bekannten habe, wegen noch, der noch einen schweren Unfall, das ist schon wieder 10 Jahre her, nach Klagenfurt geflogen ist, wissen wir, dass ja alle schweren Fälle, Kopfverletzungen, Herzinfarkte, mit von Hubschrauber direkt in die Uniklinik nach Klagenfurt geflogen, oder die Unfallklinik nach Klagenfurt geflogen wären. Und da frage ich mich natürlich schon, irgendwie ist das System irgendwie falsch. Freilich, wenn die Osttiroler Gemeinden das zahlen müssen, warum sollen nur die Osttiroler Gemeinden zahlen, wenn die Oberkärntner Gemeinden unter Anführungszeichen genauso profitieren davon? Aber da ist irgendein Fehler im System und da müssten auch wahrscheinlich die Landeshauptleute in der Landeshauptkonferenz einmal aufstehen und sagen, das passt nicht. Es gibt ja sicher nicht als Lienzer Krankenhäuser, es gibt ja sicher mehr so Grenzkrankenhäuser, die was bundesländerübergreifend Versorgung betreiben. Und ich sehe es auch nicht ein, wenn wir machen österreichweit eine Gesundheitskasse, warum jetzt Gemeinden für ein Krankenhaus zuständig sein müssen und da Geld in Gras geschickt wird. Das Gesundheitssystem soll eine Bundessache sein und das soll der Bund über das finanzieren. Das stört mich ein bisschen.
Diese Debatte wird momentan auf allen Ebenen geführt, oder? Wie Krankenhäuser im Staat Österreich organisiert sein. Das ist diskutiert wird es auf Bundesebene, dann haben wir jetzt auf Landesebene diskutiert, wie man sagen, und es wird auf Gemeindeebene diskutiert. So, und jetzt kurz zum Interview, weil deshalb finde ich tatsächlich, dass die Passage über das Bezirkskrankenhaus Lienz tatsächlich die spannendste ist vom gesamten Interview, weil er macht ja auch einen ganz konkreten Vorschlag. Und zwar sagt er, vielleicht wäre es auch spannend, darüber zu reden, ob es gescheit wäre, die Bezirkskrankenhäuser in einem Pool zusammenzufassen. Da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.
Meint er die Tiroler Krankenhäuser oder
genau? Naja, da wird er wahrscheinlich die Tiroler meinen.
Aber ich sehe da noch nicht die Lösung, wenn sie in einem Pool benannt sein.
Ich habe mich ja dann gefragt, das heißt eine Gesellschaft für die peripheren Häuser, nicht? Es wäre dann Reute zum Beispiel, Kitzbühel, Lienz, oder? Und dann sage ich, eine Gesellschaft für die Bezirkskrankenhäuser. Vielleicht findet man einen gemeinsamen Weg, auch um Kosten zu sparen. Man könnte etwa gemeinsame Einkäufe tätigen. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass es einen Vorteil geben könnte für die Patienten und da aus finanzieller Sicht. Und vielleicht ist personalressourcentechnisch nicht ganz uninteressant, oder? Weil vielleicht würde es da leichter tun, Leute nach Osterholz, gute Ärzte nach Osterholz zu holen.
Das ist ein brutal schwieriges und brutal komplexes Thema, Krankenhaus und
wie man. Na, definitiv.
Ja. Wie man sparen soll, nicht sparen soll. Der Fehler ist einfach so, dass wir, und ich darf jetzt da ein bisschen genereller werden, dass wir einfach Geld in Gras schicken. Ich bin ja selber ein Gemeinderat in meiner kleinen Heimatgemeinde Nikolsdorf und dort zahlt man dann 90.000 Euro oder so, zahlt die Gemeinde, oder ich habe es nicht in den Kopf, aber wir zahlen relativ viel ans Krankenhaus, so wie ganz, dann hat die Gemeinde Nikolsdorf wieder zu wenig Geld, dann kriegen wir wieder vom Land Geld und das Land hat, und du schickst permanent Geld im Kreis. Aber
das ist ja das Prinzip des Föderalismus, dass man Geld im Kreis schickt, oder?
Ja, aber
wir wissen gerade schon.
Ja, aber die machen Verluste und die Leute, die selber Verluste machen, zahlen dann die Verluste eine. Ein Krankenhaus wird nie ein Geschäft sein. Und wenn jetzt die Krankenhäuser rote Zahlen schreiben und dafür die Krankenkasse schwarze Zahlen, ändert das System ja nichts. Im Prinzip kostet die Gesundheitsversorgung ein gewisses Geld und das muss die Allgemeinheit zahlen. Und wie sie sagen, und dass jeder halt für sich, glaube, er muss jetzt wirtschaftlich und so super, super, super arbeiten. Am Ende brauchen wir eine funktionierende Gesundheitsversorgung und das muss richtig, die Allgemeinheit zahlen.
Ja, ja. Was ich aus dem Interview mitnehme und aus der Passage mitnehme, ist, dass die Organisation über den Gemeindeverband nicht in Stein gemeißelt ist. Also es könnte schon sein, dass wir in 3 Jahren da sitzen und das Bezirkskrankenhaus managt nicht mehr einen Gemeindeverband, sondern eine Landesorganisation.
Wir haben ja, man sieht es ja in der Steiermark, was ich ein bisschen verfolgt, die wollten ja Krankenhäuser zusammenlegen. Die Frage ist auch, was ist...
Das war ja ein großes Thema im Landtagswahlkampf sogar.
Und sie wählen, genau, und das war ein sehr großes Thema, deswegen hat man das ja mitgekriegt. Und da reden sie halt davon, dass die kleinen Krankenhäuser immer schwieriger zu führen sein. Es ist echt, echt brutal, aber es wird halt auch nicht besser, wenn man größere Einheiten schafft, oder es muss nicht unbedingt besser werden. Mhm. Aber ich habe gesagt, das ist ganz ein eigenes Thema, würde ich sagen. Aber wie du richtig sagst, ein sehr, sehr spannendes Thema.
Mhm. Ja, und der Landeshauptmann sagt, dass es Kreativität brauchen wird, und wahrscheinlich hat er da recht.
Ja, wahrscheinlich, es gibt oft liegen so Sachen, man sagt, man rennt gegen die Wand und man merkt, wenn man 3 Zentimeter nach rechts gegangen war oder 3 Zentimeter nach links, da war ein Durchlass gewesen und vielleicht ist da auch, da sind die Lösungen gar nicht so kompliziert, dass man vielleicht mit ein paar kleinen Nachjustierungen, ein bisschen Kreativität und ein bisschen Zusammenarbeit auf einmal das Loch schon viel kleiner macht und das dann gelöst hat. Wichtig ist halt für mich, und ich glaube, das ist für uns alle, aber das, glaube ich, steht Gott sei Dank aus der Frage, dass unser Krankenhaus als Vollversorgungsbetrieb, so wie es momentan da ist, eigentlich auch erhalten bleibt. Mhm. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, außer Frage, hoffentlich.
Ja, dann würde ich noch 2 Themen mitnehmen, die wir auch schon im Podcast besprochen haben. Eines ist das Windparkprojekt in Assling, wo ich auch den Landeshauptmann konkret gefragt habe. Ich habe nämlich gefragt, ob man mit dem regionalwirtschaftlichen Programm auch so ein Projekt fördern könnte. Und dann hat er mir eben gesagt, dass es dieses Angebot des Landes immer noch gibt. Fürs erste Windradl gibt es eine gewisse Prämie. Und wenn ich mir jetzt die Antwort so durchlies, dann sehe ich schon, dass er eigentlich dem Projekt eher positiv eingestellt ist. Er sagt, es kann nicht sein, dass ein Land mit so vielen Ressourcen Atomstrom aus Frankreich importiert.
Erstens ist er, glaube ich, ist der Herr Landeshauptmann sehr pragmatisch. und sehr konsequent. Das Land hat beschlossen, wir brauchen Windkraft. Das Land hat auch beschlossen, es gibt fürs erste Windradl die Sonderförderung. Und er will da nicht zumachen. Und ich gebe insofern recht, wie unser Podcast auch schon gesagt, ich verstehe die Bürgerinitiative, ich verstehe die Aßlinger, dass sie es da nicht haben wollen. Jeder hat sein schönes Platzl. Grundsätzlich glaube ich dann schon, dass wir auch in Osttirol zumindest ein oder zwei Platzln finden sollten oder könnten, wo das ist. Und ich will mir jetzt auf gar nichts festlegen. Es muss ja technisch passen, es muss ja Umwelt von der Ressourcenschonung her passen, damit das einen Sinn macht. Aber die Windkraftwerke sind, auch wenn es da ganz massive Gegner gibt, sind nicht so schlecht, wie sie oft gemacht werden. Sind auch vielleicht nicht so gut, wie es andere wieder sagen. Aber sie machen Sinn und das ist mittlerweile unumstritten.
Und der Landeshauptmann sagt, es gibt ja eh die Verfahren, naturschutzrechtliche und Umweltverträglichkeit, und die sind in Österreich eh so streng. Und er verlässt sich auf das Socker. Jetzt kennen wir den Landeshauptmann Anton Mattler als sehr ruhigen und besonnenen Typen. Und bei einer Frage hat er dann doch also ein bisschen
Emotionen gezeigt.
Emotionen,
ja. Aber halt schon ein bisschen klarer formuliert.
Klarer formuliert, um nicht zu sagen frecher. Da habe ich nämlich gefragt, ein Naturschutzgebiet in den Vilgotterbergen, wo natürlich die Kompedal in Asling einfällt, ist also kein Thema. Das fordern ja die Grünen, nicht? Und der hat da gesagt, dass ihn diese Doppelmoral aufregt. Und sie würden sagen, auf der anderen Seite, wir brauchen Windkraft. Und wenn es dann ein Projekt geben würde, wären die Grünen die Ersten, die genau dort ein Naturschutzgebiet ausrufen wollen. Kannst du da seine Emotionen nachvollziehen?
Schon, sogar sehr gut, weil ich glaube, ich bin schon der Meinung, dass es gut ist, dass es so wie ein Nationalpark gibt und dass es Naturschutzgebiete gibt. Und man kann nicht immer dann quasi das wie als Schutzhülle und als absolute Keule, Argumentationskeule, wenn man irgendwas nicht will, muss man, das ist so einzigartig, das ist so super, dann machen wir ein Naturschutzgebiet. Man muss eigentlich vorher sich einig werden, was ist Naturschutzgebiet, was ist wirklich toll, und das erklärt man dann dazu auch, und dann ist das Tabu, das gehört auch so wie der Nationalpark. Im Nationalpark hat der Windradl nichts verloren, aber ich kann nicht jedes Mal, wenn ich irgendwas nicht will, jetzt will ich da kein Wasserkraftwerk, da will ich keine Fabrik, da will ich kein Hotel, da will ich keinen Lift, dann machen wir ein Naturschutzgebiet draus. Das kann es ja auch nicht sein. Eigentlich muss die Regelung anders sein. Was ist wirklich so schützenswert, dass man sagt, und da ist alles tabu, und da machen wir Naturschutz, und da machen wir auch einen Nationalpark, und alles andere, da sollte man schon über alles reden dürfen, weil sonst können wir überhaupt nirgends mehr weiter.
Ich habe natürlich auch auf ein anderes Thema angesprochen, welches Osttirol bewegt, und das ist die finanzielle Lage der Gemeinde Matrei. Und da hat er mir dann eigentlich gesagt,
Also wenn ich jetzt so einhaken darf, das habe ich gut in Erinnerung, da hat er für mich das einzige Mal und das erste Mal dann wirklich sehr ausweichend geredet. Er hat jetzt nicht, aber er hat gesagt, er hat dafür gesorgt, dass es einen Kassasturz gibt, dass alles klar ist, aber auf der Frage eingegangen ist er da ausnahmsweise nicht. Sonst hat er da relativ klare Antworten.
Ich muss auch sagen, die meine Fragestellung, die Ausgangsfragestellung zum Thema war ja relativ offen. Also ich habe ihn gefragt, wenn er an den Rechnungshofbericht denkt, Was geht ihm durch den Kopf? Und da hat er mir dann ehrlich gesagt, dass es eine schwierige Situation ist. Und er hat darauf verwiesen, dass eigentlich gleich nach seiner Wahl er das Thema angegangen ist, oder? Wobei man auch sagen muss, ich glaube, das Thema hat sich einfach dann mit dem Bürgermeisterwechsel aufgetan. Das war jetzt vielleicht auch nicht nur die Errungenschaft vom Landeshauptmann, aber man muss ihm schon zugute halten, dass es unter ihm dann quasi einmal angegangen worden ist, oder?
Also es hat ganz konkrete Schritte gegeben. Da war der neue Bürgermeister, die Matrei ist vor dem Problem gestanden, dass es offensichtlich sehr schwer, große Schwierigkeiten hat. Der Rechnungshof redet ja von einer de facto Pleite. Deswegen, sie haben dann einen Kassasturz gemacht, sie haben dann ein Sondermittel gekriegt, und eigentlich war dann die letzte Bilanz schon gar nicht mehr so schlecht, wie es einmal war. Und ich glaube, in 5 Jahren wird Matrei gar nicht mehr so schlecht dastehen.
Naja, wobei ich schon glaube, dass das Thema einfach noch nicht zur Genüge aufgearbeitet ist.
Das ist sicher ganz eine eigene Sache, weil natürlich jemand wie der Andreas Köll, der was 25 Jahre oder so noch länger Bürgermeister war, davor war sein Vater so lange Bürgermeister, dass die natürlich das sehr dominiert haben und Andreas mit seinem Wissen, mit seinen Geschichten natürlich da unheimlich viel kaschiert hat und außer ihm wahrscheinlich kaum einer
Überblick gehabt hat. Ich glaube, er wird sich da schon auch noch dazu äußern, gell, zu diesem ganzen Thema. Das wird man abwarten müssen. Wo du recht hast, zu einem gewissen Grad, ist der, also erst ist mir dann der Landeshauptmann ist mir ausgewichen auf die Frage, ob das Land nicht früher hätte reagieren sollen, quasi. Und da hat er gesagt, er blickt nicht nach hinten, sondern nach vorne. Kann ich auch verstehen, er wird jetzt nicht sagen, meine Vorgänger waren zu rasch, oder?
Erstens das und zweitens darf man natürlich auch nicht die Rolle von Andreas Köln nicht vergessen. Erstens hat er sich ausgekennt, zweitens war er auch ein relativ mächtiger Mann. Und ich glaube, wenn er darauf angesprochen worden ist, hat der natürlich auch Wort gewandt und auch mit sehr viel profundem Wissen wahrscheinlich erläutert, dass Modrej kein Problem hat. Da hat er sich wahrscheinlich sehr souverän verteidigt damals. Und dann wollte er keiner in einem parteilichen Konflikt, wenn der relativ... Und das muss man jetzt schon auch als neutral sehen. Jetzt ist der neue Bürgermeister und der sagt, da ist kein Recht mehr.
Natürlich war es dann aufgeregt, dass man jetzt das Thema angeht. Gell? Also
das muss ja aufgearbeitet werden. Und bei allen Sachen, er hat auch viel gemacht aus Modrej und hat halt sehr viel jongliert. Und wie weit das jetzt wirklich rechtlich auch ein Problem ist, wird sich alles verstehen.
Das wird man eh sehen. Wobei ich jetzt auch nichts davon halte, auf den Andreas Köln jetzt über Wochen medial draufzuschlagen.
Ich darf jetzt einhaken, ich glaube nämlich schon, du hast recht, weil falls da strafrechtlich oder rechtlich Probleme auftauchen sollten, haben wir eine starke Staatsanwaltschaft, wir haben eine starke Gerichtsbarkeit, dann kommt es zu einer Anklage und dann müsste er sich vor Gericht verantworten. Und falls...
Eben, und wir sind ja Rechtsstaat.
Wir sind ein Rechtsstaat und das funktioniert ganz sicher. Das ist, hat man jetzt gerade gesehen, der Banker war ein großer Spieler, ist bei der Regierung aus- und eingegangen, war ein Freund, eigentlich ein Du-Freund vom Bundeskanzler, der sitzt jetzt in Häfen, der ehemalige Finanzminister ist ins Gefängnis gekommen. Es kann oft einmal lang dauern.
Wir können uns ja aufs Justizsystem verlassen, aber ich mag nicht der Journalist sein, der Urteile fällt. Egal, ob es jetzt irgendwas Finanzielles ist oder in irgendeine andere Richtung geht.
Das bin ich bei dir, das machen die Gerichte. Und falls da was ist, dann kann man über die Prozesse berichten. Die werden dann auch spannend werden, falls da was gibt. Und falls nichts gibt, dann gibt es auch deshalb nichts, weil wahrscheinlich auch rechtlich nichts zu holen ist. Das ist ganz einfach.
Ja.
Die moralische Sache, ob er jetzt jongliert oder nicht jongliert hat, das ist was anderes. Über das darf man sich natürlich urteilen. Das haben wir bis zu einem gewissen Grad auch gemacht. Aber das sind zwei Paar Schuhe. Ob man jemals jetzt wirklich ins rechtlich problematische Eck stellt oder sagt, das war halt eine politisch umstrittene Persönlichkeit, was ja Faktum ist.
Das nutzt nein, nichts. Dass der Andreas Köll eine politisch umstrittene Persönlichkeit ist.
Das ist ein Faktum, das muss er eben haben.
Ich glaube, das würde er sogar selber unterschreiben.
Ich wollte gerade sagen, da hat er uns jetzt nicht wirklich 100% widersprechen.
Ein letztes Thema würde ich gerne noch mit dir, Dieter, besprechen, obwohl wir schon über der Zeit sein. Nämlich deshalb, weil du dieses Thema auch in deiner Kolumne bearbeitet hast. Es geht um diesen Handy-Alert, der infolge der großen Lawinengefahr aktiviert worden ist. Und du hast ja gesagt, man sollte mit diesem Alarm nicht zu leichtsinnig oder zu schnell rausgehen. Und da habe ich auch den Landeshauptmann gefragt, weil mir das interessiert hat. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, was die Leute beschäftigt hat.
Also ganz sicher bin ich darauf angesprochen worden, öfters vor der Kolumne und auch nach der Kolumne. Und das Argument vom Landeshauptmann habe ich sogar so angerissen in meiner Kolumne, dass ich gesagt habe, wenn man jetzt so viel Leben rettet, werden sie sagen, das steht dafür. Und da gebe ich ihm recht, wo ich ihn aber widersprechen darf, jetzt im Nachhinein noch einmal, was ich in meiner Kolumne schon getan habe. Dieser Alarmismus und das einmal sagen, das ist ganz, ganz gefährlich, das ist ganz, ganz brutal. Dann hätte der Alert einmal gereicht. Und der zweite, der war für mich dann zu viel. Also das Argument, was er gebracht hat, lasse ich für den ersten gelten, auch wenn es 80% von den Handynutzern nicht betroffen hat, aber quasi mal darauf hinweisen, hey Leute, jetzt ist ganz besonders gefährlich, ist okay, 24 Stunden später das nochmal zu machen, das war für mich das Ätzel zu viel, wo ich dann wirklich die Gefahr sehe, dass dann, wo die Leute hinschauen, schon wieder so eine Chance, das habe ich schon gestern gehört, interessiert mich nicht, ich bin ja kein Skitourengeher.
Wobei, ich habe ja auch ein bisschen nachgehakt, weil mich das Thema selber interessiert. Bin ja auch begeistert, dass Skitouren gehe. Und ich wollte dann wirklich wissen, was war ausschlaggebend für ihn, dass sie so weit gegangen sind. Und die Antwort hat mich dann aber schon irgendwo beeindruckt, muss ich tatsächlich sagen. Weil er hat mir dann erzählt, dass er am Samstag, am Vormittag, dann eine Kurznachricht, quasi ein SMS erhalten hat und hat es dann wörtlich so zitiert. Darin hieß es: Lieber Toni, zwei Freunde meines Sohnes sind in den letzten Tagen unter der Lawine zu Tode gekommen. Gibt es nicht weiterführende Maßnahmen, um die Wintersportler zu warnen? Und Das war dann schon so ein Argument, wo ich sage,
ist persönlich nachvollziehbar, ja, und damit für ihn entschuldigbar, aber ich kann das sagen.
Das heißt entschuldigbar, er muss sich ja nicht entschuldigen für den.
Nawohl, der Alat ist, aber so, jetzt kann ich noch extremer sagen, dann müssen wir jeden dritten Samstag auf Nacht sagen, Alkohol weg vom Steuer, weil da sind auch Tote am Steuer, und wenn jetzt morgen einer anruft, der ist von einem Rauschigen zusammengeführt worden, macht man dann einen Alert, bitte steigst im Besoffener vor das Auto. Durch deine Frage war ja richtig, gibt es nicht eine gewisse Eigenverantwortung? Das ist tragisch und das tut mir leid für die Leute.
Man, für mich ist so, wenn ich ins Gelände gehe, dann ist das Erste, was ich tue, dann gehe ich mal in Lawinenpunkt Report ein und schaue mal an, in diesem Gebiet, wo ich gerne gehen würde, wie ist die Lawinengefahr? Und dann klickst du drauf und dann kriegst du sogar eine Aufschlüsselung, was jetzt die Gefahren sein. Und dann muss ich, wenn ich bin jetzt 32 Jahre, ich gehe schon 10 Jahre mit Turnski, dann irgendwann kriegst vielleicht ein Gefühl, das einzustufen, oder? Aber wenn ich heute weiß, es ist ein Vierer und ich gehe trotzdem ins Gelände, tun wir schwer.
Genau so ist es, und für mich bleibt es, und ich verstehe nur so den einmaligen Verzeihen, das zweite Mal hat er sich den Rüffel verdient.
Bei einem Vierer denke ich gar nicht drüber nach.
Da haben wir, eigentlich gehen ja 99% auch von der Schittung her, denke ich gar nicht nach, Schittung zu gehen.
Beim Vierer packe ich die Ski ins Auto, fahre zur Talstation vom Turntaler und gehe auf.
Ich wollte sagen, das tun sicher 99% der Schittung her.
Ja, richtig.
Und das Problem ist ja, ein Alert heißt ja, es ist ja wirklich Alarm, das ist dann wirklich so, wie es beim Großbrand war, geht's jetzt bitte nicht ins Freie, macht's die Fenster zu, was wirklich für die betroffene Bevölkerung wirklich ein unmittelbarer Alarm ist.
Ja. Und die Landesrätin Meyer ist ja so weit gegangen, dass sie gesagt hat, dass Leichtsinnige den Einsatz dann selber zahlen sollen. Was haltest du von dieser Idee?
Das ist eine uralte Diskussion, auch schon vom Berggehen und so weiter. Es ist, macht irgendwie Sinn.
Aber es ist ja, der Vorstoß der Tiroler Landesrätin war dann eigentlich national in den Medien.
Nein, es macht ja gewiss keinen Sinn, weil man sagt, weil der hat dann in so einem riesen Bereich selber Schuld. Andererseits sind wir natürlich in einem System, es hat jeder immer irgendwie selber Schuld, wenn was passiert. Und wann ist jetzt bei Alarmstufe 4, wie du richtig sagst, ist es eigentlich, hat er selber Schuld. Es ist schwierig, aber ich verstehe den Vorstoß und werden auch viele ähnlich denken, aber es ist auch rechtlich, glaube ich, gar nicht so einfach.
Okay, Dieter, es gibt jetzt noch ein paar Themen, die wir vom Interview betrachten könnten, aber wir sind schon weit über der Zeit.
Schneiden wir mehr aus.
Und deshalb, glaube ich, ist gesagt, wenn wir jetzt zum Schlusspunkt kommen, ich denke, wenn wir jetzt 40 Minuten darüber diskutiert haben, dann wird das Interview schon einen gewissen Gehalt haben. Mich freut es, dass ich den Landeshauptmann getroffen habe, mit ihm über die aktuellen Themen diskutiert habe auch ein bisschen. Und ich sage dir jetzt danke fürs Mitdiskutieren, fürs Analysieren. Und wir sind gespannt, was unsere Hörerinnen und Hörer zu unserer Analyse sagen.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Juhu!